willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrung und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. In diesem Interview unterhalte ich mich mit Sina Marx, Koordinatorin internationaler Projekte und Kampagnen bei Femnet. Eine Frauenrechtsorganisation, die sich insbesondere mit den Arbeitsrechten der Textilarbeiterinnen in der globalen Bekleidungsindustrie beschäftigt. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie hat viele von uns getroffen, aber einen besonders starken Einfluss hatte sie auf die globale Textilindustrie. Welche Folgen der Lockdown in den Produktionsländern mit sich brachte, wie Unternehmen ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nachkommen können und wie Femnet sich dafür einsetzt, dass die Menschen am Ende der Lieferkette nicht im Stich gelassen werden, erfährst du in dieser Folge. Hallo Sina, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Vielen, vielen Dank, dass du die Einladung zum Interview angenommen hast.
Ja, hallo Sabine, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Magst du erst einmal den Verein Femnet e.V. ein wenig vorstellen und erklären, womit ihr euch beschäftigt?
Ja, gerne. Also Femnet ist eine Frauenrechtsorganisation, die sich insbesondere mit den Arbeitsrechten von Textilarbeiterinnen in der globalen Bekleidungsindustrie beschäftigt und da eben schaut, wie sind die Menschenrechte, die Arbeitsrechte von Frauen in der Industrie beschaffen. Und wir versuchen natürlich, die auch zu verbessern, weil die Bedingungen sind nicht die besten. Und wir versuchen, das über verschiedene Aktivitäten zu tun. Also wir beteiligen uns an politischen Dialogprozessen. Wir gehen auch in Dialog mit Unternehmen. Wir machen aber auch Kampagnenarbeit. Das heißt, wir machen dann auf Missstände aufmerksam und versuchen, Proteste zu organisieren und Konsumentinnen darüber aufzuklären, wie sie besser einkaufen können, nachhaltiger einkaufen können. Und wir unterstützen aber auch ganz gezielt Gewerkschaften, aber auch zivilgesellschaftliche Organisationen vor Ort in den Produktionsländern. Und das ist auch das, was ich bei Femnet hauptsächlich mache. Also ich bin die Koordinatorin für internationale Projekte und Kampagnen. Und da arbeite ich eben direkt mit GewerkschafterInnen und AktivistInnen vor Ort zusammen. Insbesondere in Indien und Bangladesch, genau.
Mhm. Könntest du mal so ein Beispielprojekt irgendwie benennen und ein bisschen beschreiben, was du da machst?
Also wir haben ein großes Projekt gerade zusammen mit einer Partnerorganisation in Bangladesch und einer in Indien, wo es darum geht, Gewalt gegen Textilarbeiterinnen in den Fabriken zu reduzieren. Das heißt, das ist tatsächlich eine der häufigsten Menschenrechtsverletzungen weltweit insgesamt, aber insbesondere in der Bekleidungsindustrie, dass tatsächlich in den Fabriken eben Frauen Gewalterfahrungen machen. Das heißt, das kann verbale Gewalt sein, also Beschimpfungen, Beleidigungen. Das kann physische Gewalt sein, tatsächlich Schläge oder Tritte beworfen werden mit Scheren zum Beispiel. Aber was wir uns da insbesondere angucken, ist eben auch sexualisierte Gewalt. Das heißt, Belästigung bis hin zu Vergewaltigung am Arbeitsplatz und dann insbesondere durch Aufseher, also sozusagen durch Personen, die eben in der Hierarchie der Fabrik über den Näherinnen stehen, was natürlich ganz besonders schwierig ist, dann für die Opfer sich dagegen zu wehren. Und wir versuchen da Beschwerdestellen einzurichten, also in den Fabriken Komitees einzurichten, sodass Frauen eben eine sichere Beschwerdestelle haben, wo sie sich hinwenden können, wenn sie Opfer von Gewalt werden. Und das zum einen eben in den Fabriken zu installieren, aber auch Bewusstsein zu schaffen bei einkaufenden Unternehmen und dem Fabrikmanagement zum Beispiel.
Mhm. Du sagtest jetzt eben, dass das insbesondere bei den Textilfabriken aufkommt. Gibt es da einen bestimmten Grund für oder hast du eine Idee oder habt ihr das irgendwie analysiert, warum das gerade bei Textilfabriken vorkommt, also so extrem?
Mhm. Genau, also Gewalt an Frauen ist immer dann ganz besonders häufig, wenn es sozusagen so ein Machtgefälle gibt, ne? Also wenn zum einen Männer eben häufig in Aufseherpositionen sind, wenn man sozusagen da diese strukturelle Abhängigkeit hat von Frauen gegenüber Männern eben in höheren Positionen und dann eine ökonomische Abhängigkeit dazu kommt. Also in Textilfabriken ist es ja so, dass eigentlich, ja, also der weitaus größte Teil der Arbeiterinnen nicht genug verdienen, um davon leben zu können. Das heißt, die müssen Überstunden machen. Viele der Näherinnen sind alleinerziehend oder Haushaltsvorstand im Sinne von Löhnen. Also zum Beispiel, dass der Mann, wenn er noch da ist, dann aber nicht im formellen Sektor tätig ist, sondern zum Beispiel Rikscha-Fahrer oder so, sodass halt die komplette Familie praktisch auf den Lohn der einen Frau angewiesen ist. Sodass man sich eben auch nicht dagegen wehren kann. Dann ist es zusätzlich so, dass in der Textilindustrie Gewerkschaften sehr selten sind, also dass die Organisierung von Arbeiterinnen häufig unterdrückt wird, dass Arbeiterinnen zum Beispiel gefeuert werden, wenn sie versuchen, sich gewerkschaftlich zu organisieren, sodass eben da überhaupt keine Möglichkeit für die Frauen ist, sich zur Wehr zu setzen. Und das ist eben in der Textilindustrie, die wo eben ein Großteil der Arbeiterschaft eben Frauen sind, ganz besonders häufig.
Ja, klar. Wir wollten uns ja heute auch so ein bisschen über die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Textilindustrie und deren Produktionsländer ein bisschen fokussieren. Hast du da auch ein paar Beispiele über die Folgen, die sich zum Beispiel Bangladesch, China, Myanmar, also ob die typischen Produktionsländer in der Textilbranche, welche Auswirkungen das hatte?
Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass die Textilindustrie eine der Industrien ist, die am stärksten durch Corona sozusagen in Mitleidenschaft gezogen wurden, weil eben bei uns auch in den Konsumländern, sage ich mal, der Einzelhandel geschlossen hatte, natürlich vor allem im ersten Lockdown. Und sich das massiv auf die Industrie ausgewirkt hat. Das heißt, es ist einfach ein massiver Umsatzeinbruch da gewesen, den eben auch die Textilunternehmen, die eben einkaufen in den Produktionsländern, zu spüren bekommen haben. Und natürlich gibt es aber auch vertragliche Zusicherungen, wenn zum Beispiel eben etwas in Auftrag gegeben wird, dass dann das auftraggebende Unternehmen eben auch diese Ware dann abnehmen muss. Und im Fall der Textilindustrie ist es aber so gewesen, dass unheimlich viele der einkaufenden Unternehmen diese Aufträge einfach storniert haben, beziehungsweise zum Teil sogar Zahlungen nicht geleistet haben für Aufträge, die schon produziert wurden. Sprich, die Textilfabriken haben die Ware hergestellt und dann dafür aber kein Geld gesehen. Und dass die Auswirkungen der Corona-Krise haben sich da tatsächlich massiv sozusagen entlang des Machtgefälles nach unten bis auf die schwächsten Glieder und da eben auf die Näherinnen niedergeschlagen. Das heißt, die einkaufenden Unternehmen haben zum Teil eben ihre Aufträge nicht bezahlt. Die Fabriken sind dann auf der Ware sitzen geblieben und haben Löhne nicht gezahlt. Und das heißt natürlich für Frauen, die ohnehin von der Hand in den Mund leben müssen, weil die Löhne so gering sind, dass überhaupt keine Rücklagen möglich sind, dass die einfach vorm Ende ihrer Existenz standen, also wirklich einfach nichts mehr hatten. Und in Ländern wie Indien zum Beispiel kam dann noch dazu, dass eben auch in dem Land selber es zu einem Lockdown gekommen ist. Das ging damals auch durch die Tagesschau und so. Da waren unheimlich viele Wanderarbeiterinnen und Arbeiter von betroffen, dass eben innerhalb von 2 Stunden praktisch man nicht mehr das Haus verlassen durfte und unheimlich viele Menschen, die eben von den Dörfern in die Städte migriert sind, um dort zu arbeiten, nicht mehr zurückkehren konnten in ihre Heimat und dann in den Städten festhingen, ohne Geld, zum Teil ohne Unterkunft. Und also es war eine menschliche Katastrophe.
Wahnsinn. Ja, also ich verstehe das auch gar nicht, dass das rechtlich vereinbar ist, dass man etwas, also wenn ich jetzt so von mir ausgehe, ich bestelle irgendwo was, und sagt dann einfach, nö, jetzt doch nicht. Oder also das kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen, dass das wirklich ohne irgendwelche rechtlichen Folgen durchgesetzt werden kann.
Ja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass das eine globalisierte Wirtschaft ist, in der wir da auf die wir da schauen und dass es eben häufig keine gesetzlichen Regelungen dazu gibt. Also dass es zum Beispiel in Deutschland nicht gesetzlich geregelt ist, wie sich Unternehmen in globalisierten Lieferketten zu verhalten haben. Das ist natürlich ein massives Problem, sodass es letzten Endes eben auf Kampagnen dann zum Beispiel ankommt. Also Femnet hat zusammen mit der Kampagne für saubere Kleidung, das ist ein Netzwerk von über 200 Organisationen weltweit, die sich eben für Arbeitsrechte in der Textilindustrie einsetzen, Gemeinsam haben wir uns dafür stark gemacht, dass die Unternehmen eben ihre Aufträge bezahlen. Ne? Also da gab es riesen Proteste und Kampagnenarbeit, um Unternehmen dazu zu bringen, die zugesicherten Leistungen zu erbringen, damit die Textilarbeiterinnen nicht auf der Strecke bleiben. Das hat zum Teil auch gute Erfolge erzielt und zu einem späteren Zeitpunkt sind dann natürlich auch Regierungen oder internationale Organisationen wie zum Beispiel die International Labour Organization, die ILO, dann eben aufgetreten und haben Unternehmen dazu gebracht, ihre Aufträge zu bezahlen. Aber ja, also es ist immer noch so, dass das nicht alle getan haben.
Also ihr seid wirklich dann geschlossen an diese Unternehmen rangegangen. Weiß nicht, erstmal schriftlich, nachher wahrscheinlich persönlich und habt sie da auf ihre Pflichten dann hingewiesen, denen sie nachkommen sollen.
Genau, also das ist natürlich ein Weg. Der andere Weg ist tatsächlich in die Öffentlichkeit zu gehen und das war in dem Fall also ganz massiv der Fall. Wir haben unter dem Hashtag sozusagen Pay Up und dem Hashtag Pay Your Workers massiv Kampagnenarbeit gemacht, einfach auch über soziale Medien und so weiter und die Öffentlichkeit alarmiert, UnterstützerInnen darüber informiert, dass Unternehmen ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Und es gab dann Webseiten, wo man nachgucken konnte, welche Unternehmen haben zugesichert, Löhne zu zahlen oder eben ihre Aufträge zu bezahlen und welche nicht. Und dann konnte man auch gezielt zum Beispiel Unternehmen über soziale Medien wie jetzt Twitter oder Facebook, Instagram und so weiter anschreiben. Und meistens macht das dann doch am meisten Eindruck. Also wenn tatsächlich die KonsumentInnen sich für etwas stark machen.
Ja, das glaube ich, wenn der Druck von außen dann nochmal kommt. Und klar, den Unternehmen wahrscheinlich, die waren in einer ähnlichen Situation. Okay, es war halt auch die Covid-19-Pandemie oder die Krise vor deren Tür. Was hätten die anders machen können oder wie hätten sie anders reagieren können auf ihre bereits getätigten Bestellungen? Also hätte man irgendwelche Kompromisse sonst auch diskutieren können, vereinbaren können? Habt ihr sowas auch denen vorgeschlagen, wenn die gesagt haben, Mensch, ja, okay, wir wissen das. Wir können das eigentlich gerade nicht abnehmen. Welche andere Möglichkeit haben wir denn, um uns da irgendwie in der Mitte zu treffen?
Ja, das ist natürlich eine Forderung von uns, dass Unternehmen auch mit Zuliefererfabriken in einen partnerschaftlichen Austausch gehen, ne? Also, dass es darum geht, da wirklich in Dialog zu treten und gemeinsam zu überlegen, wie kann man jetzt sowohl die Industrie als Ganzes sozusagen wirtschaftlich gut aufstellen, aber wie kann man eben das auch so machen, dass nicht die Arbeiterinnen und Arbeiter diejenigen sind, die die Leidtragenden von so einer Krise sind. Und viele Unternehmen haben das eben bis heute so, dass sie tausende Zuliefererbetriebe haben, die sie auch sehr schnell wechseln, je nachdem, wer sozusagen am billigsten produziert, dann die Fabrik wechseln, anstatt langfristige Beziehungen zu diesen Zulieferern zu führen und mit denen eben partnerschaftlich, gemeinschaftlich daran zu arbeiten, solche Krisen zu lösen. Also es gibt immer noch viele Unternehmen, die zum Teil ihre Zuliefererbetriebe gar nicht kennen. Und da ist man natürlich dann auch schneller dabei zu sagen, ah ja, gut, den Auftrag stornieren wir jetzt einfach.
Ja, klar, weil sie keinen Bezug dann direkt zu der Fabrik haben, ne? Und gar nicht wissen, wie es dann vor Ort irgendwie wirklich dann aussieht. Es kam jetzt schon öfter der Begriff menschenrechtliche Sorgfaltspflicht auf. Könntest du ein paar Beispiele für den Zuhörer nennen, was man darunter verstehen kann, welche Menschenrechtsrisiken eventuell verletzt werden, wenn man nicht seiner menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nachgeht?
Genau, also es gibt mittlerweile ganz gute internationale Standards, die sozusagen ausbuchstabieren, was das eigentlich in der Praxis heißt, wenn Unternehmen in der Pflicht sind, wie sieht das eigentlich aus für ein Unternehmen? Und es ist eben so, dass sozusagen als erster Schritt eine Risikoanalyse durchgeführt werden muss. Das heißt, das Unternehmen muss anschauen, in welchen Ländern lasse ich eigentlich produzieren. Und welche Menschenrechtsverletzungen gibt es in diesen Ländern? Welche Risiken, dass ich mit meiner eigenen Produktion Menschenrechtsverletzungen sozusagen begehe, gibt es eigentlich? Für die Bekleidungsindustrie gibt es da so Leitlinien, an denen sich Unternehmen sozusagen entlanghangeln können. wo ganz genau festgelegt ist, auch was sind denn Sektorrisiken für die Bekleidungsbranche und zum Beispiel Frauendiskriminierung oder auch geschlechtsspezifische Gewalt und sexuelle Belästigung sind ein solches Sektorrisiko. Aber auch zum Beispiel die Unterdrückung von Gewerkschaften oder Sicherheit, Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, ne? Also wir kennen alle das schreckliche Beispiel von Bangladesch, wo 2013 der Gebäudekomplex mit mehreren Textilfabriken drin, Rana Plaza, eben in sich zusammengestürzt ist und über 1100 Menschen unter sich begraben hat, die gestorben sind daran. Und das sind natürlich Risiken, die muss das Unternehmen identifizieren. Das heißt, man kennt dann die Risiken, aber dann muss man natürlich auch Maßnahmen ergreifen, um diesen entgegenzuwirken. Das heißt, man guckt sich ganz genau an, was sind eben potenzielle Gefahren und dann müssen eben die Maßnahmen, die man ergreift, um dem entgegenzuwirken, auch diesen Risiken angepasst sein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, dass sexuelle Belästigung ein strukturelles Problem ist, meinetwegen, sagen wir mal, in Bangladesch, dann reicht es nicht, wenn ich ein Training zum Thema Diskriminierung in einer Fabrik mache, wenn ich 1000 Fabriken habe aus Bangladesch, die mich beliefern. Dann muss ich dafür sorgen, dass Opfer von Menschenrechtsverletzungen auch die Möglichkeit haben, das zu melden und im Zweifelsfall eben auch Schadensersatz einzuklagen. Ne? Also ich kann natürlich versuchen, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, aber wenn es eben doch zu solchen Menschenrechtsverletzungen kommt und in der Textilindustrie ist das absoluter Alltag, dann muss ich eben Opfern die Möglichkeit bieten, sich da ja zu beschweren und eben auch idealerweise Entschädigungszahlungen zum Beispiel einzuklagen. In der Praxis sieht das leider alles etwas anders aus, weswegen wir uns als Femnet schon lange gemeinsam mit vielen anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen für ein Lieferkettengesetz einsetzen. Das heißt, dass eben in Deutschland gesetzlich festgelegt wird, dass Unternehmen all das machen müssen, was ich gerade beschrieben habe, und dass es eben auch die Möglichkeit gibt, gesetzlich festgelegt für Opfer eben Klagerecht zu haben. Ne? Also dass zum Beispiel auch zivilgesellschaftliche Organisationen wie Femnet, wenn wir mitbekommen, dass in Indien zum Beispiel es zu einer Vergewaltigung in der Fabrik gekommen ist, wir stellvertretend für das Opfer oder die Familie des Opfers Klage einreichen können vor einem deutschen Gericht. Da gab es ein sehr langes Ringen drum um dieses Thema Lieferkettengesetz. Und es ist tatsächlich in diesem Monat beschlossene Sache geworden, dass das Lieferkettengesetz kommt, allerdings mit ziemlich fragwürdigen Kompromissen. Also es kommt ein Gesetz, aber die Wirksamkeit des Gesetzes ist fraglich. Also Wirtschaftsminister Peter Altmaier konnte da leider seine Forderungen durchsetzen und das Gesetz an ganz wichtigen Stellen entkräften. Und eben gerade das, was ich beschrieben habe, die zivilrechtliche Haftung nämlich, darauf wird in dem jetzigen Gesetzesentwurf dann praktisch verzichtet. Das heißt, es wird Opfern von Menschenrechtsverletzungen eben verwehrt, vor deutschen Gerichten gegen die verantwortlichen Unternehmen zu klagen. Also da werden wir auf jeden Fall dranbleiben und hoffen, dass wir da noch ganz stark nachbessern können.
Ja gut, es ist erstmal so eine kleine Light-Version, ne, von dem Lieferkettengesetz, was jetzt so freigegeben wurde. Ich hatte mich vorhin auch noch mit jemandem unterhalten und genau, also es ist noch recht einfach gedacht, aber es ist auf jeden Fall schon mal da. Ich glaube, darüber kann man schon mal froh sein, dass man schon mal einen ersten kleinen Schritt gemacht hat und dann hoffentlich das dann immer weiter anpassen und justieren kann, sodass es einfach einen größeren Umfang dann auch annimmt. Weil so sind bei dem Ausmaß sind momentan, glaube ich, recht wenige Betriebe in Deutschland dafür dann verantwortlich, entsprechend des Gesetzes. Aber es ist natürlich auch wichtig, glaube ich, dass viele an einem Strang halt ziehen, gerade weil du das Beispiel jetzt angebracht hast, mit, dass jemand dann auch eine Beschwerde einreichen kann, damit sein Anliegen dann halt auch entsprechend Auswirkungen hat. Aber dafür müssen, glaube ich, dann wirklich ganz, ganz viele Unternehmen auch daran arbeiten und das Gleiche dann auch wollen und das gleiche Ziel wollen, um sowas dann halt auch umsetzen zu können. Ne?
Hm. Ja, also genau, das ist natürlich sozusagen die zweite große Lücke des Kompromisses. Also das Gesetz, was dann ab 2023 in Kraft treten soll, soll erstmal nur für Unternehmen ab 3000 MitarbeiterInnen gelten. Und das sind in Deutschland sehr, sehr wenige Unternehmen. Das heißt, alle, also gerade in der Bekleidungsindustrie betrifft das zahlreiche Unternehmen dann eben nicht. Und ja, ein solches Gesetz sollte natürlich ein sogenanntes Level Playing Field schaffen. Das heißt eben für Unternehmen sozusagen die gleichen Startvoraussetzungen bieten, was die Beachtung von Menschenrechten angeht. Weil das ist für viele Unternehmen, die das jetzt schon tun, tatsächlich ein Wettbewerbsnachteil, ne? Also je mehr ich mich damit beschäftige, wie ich Menschenrechte in meiner Lieferkette umsetzen kann, das kostet natürlich Geld und Zeit und Energie und damit ist man dann auf einem freien Markt, der sozusagen allen anderen die Menschenrechtsverletzungen durchgehen lässt, im Nachteil. Und das kann ja, es kann einfach nicht sein, sowas. Ne?
Obwohl ich finde, es kann auch ein Vorteil wiederum sein, ne? Weil du dann halt zeigst, weil ich finde, die Corona-Krise, die hat halt einfach auch das Thema Nachhaltigkeit mehr präsent gebracht. Also die Leute sind sich dem der Nachhaltigkeit oder der Fair Fashion Mode eher bewusst. Und wenn dann ein Unternehmen ankommt, das sagt, okay, ich kümmere mich darum, ich engagiere mich dabei, meine Lieferkette ist komplett transparent, kann es durchaus auch wieder einen Vorteil bringen. Aber klar, der überwiegt wahrscheinlich dem nachhaltigen Aspekt, der dann global dann wieder eine Auswirkung hat, ne?
Ja, also ich meine, klar kann das sozusagen auch ein Alleinstellungsmerkmal sein, wenn man sowas als Unternehmen als Priorität setzt. Leider ist es aber so, dass wenn man sich den Markt anschaut, dass Fair Fashion immer noch einen winzigen Anteil am Gesamtmarkt ausmacht und dementsprechend diese Nische sozusagen nur bedient. Und wir wollen ja, dass Menschenrechte eben nicht in einer Nische bleiben, sondern
Na
dass das
klar.
ganz normaler Standard für jedes Wirtschaftshandeln sein muss, ne? Dass man
Ja.
das beachtet. Ja.
Ja, da hast du auch recht, ja, stimmt. Die Menschenrechtsrisiken, kann man das auch in welche, oder was heißt Gruppen runterbrechen? Also na klar, die ganzen Fabrikarbeiter gehören zu der Gruppe. Kann man das noch ein bisschen spezifizieren? Gibt es da besondere ja, Gruppennischen, die davon immer betroffen sind?
Genau, also ich würde sagen, Menschenrechtsverletzungen finden in der kompletten Lieferkette, in der Textillieferkette statt, ne? Also wir als Chemnet gucken insbesondere eben auf die Konfektion, sprich das Zusammennähen von Kleidung in Fabriken und befassen uns dann noch mit Spinnereien, also solchen Fabriken, wo eben Fäden gesponnen werden. Es gibt aber natürlich auch noch sehr viel mehr Schritte in der Textillieferkette. Also zum Beispiel den Baumwollanbau und die Ernte. Da überall finden dort Menschenrechtsverletzungen statt. Und das trifft eben meistens die schwächsten Glieder. Das heißt, es betrifft sehr viele Frauen, es betrifft sehr viele Mädchen. Im Fall von Baumwolle betrifft das eben auch Kinder. Also da ist immer noch sehr viel Kinderarbeit zu finden. In der Konfektion ist es so, dass das vor allem in kleineren Fabriken der Fall ist, also gerade solche Fabriken, die sogenannten Subcontracting-Fabriken, also solche Fabriken, die Unteraufträge von größeren Fabriken annehmen, um zum Beispiel Teilschritte zu erledigen, weil zum Beispiel die große Fabrik das in der Zeit, die der Auftragnehmer gesetzt hat, nicht schafft. Da findet sich auch immer noch Kinderarbeit. Dann ist es so, dass unheimlich viele Wanderarbeiterinnen eben in der Textilindustrie arbeiten, was ich vorhin schon zum Thema Indien erwähnt hatte, dass eben Menschen und da auch viele Frauen eben aus der ländlichen Region in die Städte migrieren, um dort Arbeit zu finden, die dann natürlich häufig abgeschnitten sind von ihren sozialen Netzwerken. Also in Indien zum Beispiel sind das häufig Menschen, die auch noch aus unteren Kasten kommen oder dann die Sprache des Bundesstaates gar nicht sprechen, wo sie arbeiten. Das heißt, die haben unheimlich wenig Möglichkeiten, sich zu organisieren, ne, und sich eben selbst gegen Menschenrechtsverletzungen einzusetzen. Also das sind die, die tatsächlich so am stärksten betroffen sind. Was
Ja.
da mit reinspielt, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, ist der informelle Sektor, was natürlich in vielen Ländern des globalen Südens ein riesiger Anteil der Wirtschaft ist. also sprich Menschen, die ohne Verträge arbeiten. Und das ist eben auch in der Textilindustrie zum Teil der Fall, ne? Also dass zum Beispiel Frauen in Heimarbeit Stickereien anfertigen und so. Und da findet man dann eben auch noch mal häufiger Kinderarbeit. Aber das bedeutet eben auch für Menschen, dass die überhaupt keine vertragliche Absicherung haben. Und dass, wenn sowas wie die Corona-Krise von einem Tag auf den anderen eben Lohnausfälle bedeutet, dass man weder krankenversichert ist noch irgendwelche anderen sozialen Absicherungen hat.
Ja, das kann man auch so ganz, ganz schlecht, glaube ich, kontrollieren einfach, ne? Weil es halt nicht aufgenommen wird oder irgendwo gelistet ist, ne?
Ja.
Jetzt haben wir ja schon ein Jahr Corona fast hinter uns. Hast du auch irgendwie bemerkt oder kannst du das verfolgen, dass sich irgendwie schon etwas geändert hat bei den Produktionsbetrieben oder auch in der gesamten Lieferkette, also auch an den anderen Produktionsstufen, dass irgendwelche anderen Maßnahmen umgesetzt wurden, dass auch die Produktionsbetriebe dass da ein Umdenkprozess irgendwie stattgefunden hat. Konnte man sowas irgendwie verfolgen, dass irgendwas anders umgesetzt wurde?
Also da gibt es sehr viele verschiedene Stimmen. Ich denke, es bleibt so ein bisschen abzuwarten, wie tatsächlich die Krise die Industrie als Ganzes beeinflussen wird. Denn also ich bin sicher, dass es massive Auswirkungen haben wird auf die Textilindustrie der Zukunft. Wie das genau ausgestaltet ist, da bin ich noch so ein bisschen unsicher. Also was viele Stimmen momentan sagen, ist, dass der Trend zum Nearshoring geht, also die Produktion sozusagen wieder näher an den Verkauf von Kleidung heranzurücken, also sprich nach Europa, zum Beispiel Osteuropa, Portugal, aber auch Nordafrika. Um solche den Zusammenbruch von Lieferketten, wie wir das jetzt eben auch in der Corona-Krise gesehen haben, dem sozusagen entgegenzuwirken. Zum anderen haben wir auch stärkere Stimmen aus den Produktionsländern, die versuchen, einkaufende Unternehmen dazu zu bringen, mit ihnen mehr in Dialog zu treten, dass zum Beispiel Verbände in den Produktionsländern, aber auch einzelne VertreterInnen von Fabriken, also von Fabrikgruppen zum Beispiel, darauf drängen, dass es eben einfach einen partnerschaftlicheren Dialog geben muss und es weniger Macht für die einkaufenden Unternehmen geben darf, weil dieses Machtgefälle, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist eben auch zwischen einkaufenden Unternehmen und Zuliefererbetrieben der Fall. Das heißt, die einkaufenden Unternehmen können eigentlich alles diktieren, den Preis, die Fristen, innerhalb derer Ware hergestellt werden soll. Und da muss es also einfach ein Umdenken geben, dass es zu mehr Dialog, mehr Transparenz führt. Du hattest es auch vorhin schon gesagt, dass eben Konsumentinnen und Konsumenten verstärkt Wert darauf legen. Das ist natürlich auch was, was wir versuchen, mit unserer Bildungsarbeit als Femnet ganz stark eben zu pushen. Also Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass ihre Kaufentscheidung und ihre Stimme eben Gewicht hat. Und letzten Endes müssen wir zu einer nachhaltigeren Textilindustrie insgesamt kommen, ne? Also dass es weniger Menschenrechtsverletzungen gibt natürlich zum einen, dass also diejenigen, die die Ware herstellen, an allen Ecken und Enden eben auch davon leben können und in Würde davon leben können und zum anderen Konsumentinnen und Konsumenten besser nachvollziehen können, wo eigentlich die Produkte herkommen, die sie kaufen. Ja, und eben auch Produktionsstätten eine bessere Verhandlungsbasis haben gegenüber einkaufenden Unternehmen. Und ich hoffe einfach, dass sozusagen die geballte, ja, der geballte Wunsch so aus der Öffentlichkeit und von Konsumentinnen hierzulande langsam ankommt bei den Unternehmen auch.
Ich hoffe auch, dass alle so ein bisschen daraus lernen einfach, ne, was da so in den letzten 12 Monaten passiert ist. Also sowohl Unternehmen, Brands, aber auch Produktionsstätten, finde ich. Also jeder, glaube ich, kann da seinen Beitrag zu leisten, um auch, was du auch sagst, die Kommunikation, in Kooperation einfach zu verbessern. Also vielleicht ist es auch nicht immer nur eine Bringen, sondern auch mal eine Hohlschuld, ne? Dass man sich das auch einfach mal einholt und sagt, Mensch, du hier Unternehmen, ich produziere hier immer für dich, lass uns doch mal irgendwie auf einer anderen Basis uns oder Ebene unterhalten oder kommunizieren. Ich glaube, das würde wirklich viel bringen. Ja. Habt ihr da zufällig schon irgendwelche so Best-Practice-Beispiele, wo ihr sagt, Mensch, da hat sich wirklich was jetzt getan, da wurde der Schalter umgelegt, da kommt jetzt eine andere Denkweise irgendwie mal hervor. So, oder bietet ihr eventuell auch irgendwie Projekte oder ja, Trainings an, um da halt irgendwie das zu fördern?
Naja, also es gibt zum Glück ja zunehmend Fair Fashion Brands, aber auch zum Beispiel im Outdoor-Sektor ist es ist eine gute Entwicklung zu sehen. Also auch deutsche Outdoor-Unternehmen wie zum Beispiel VD, die tatsächlich verstärkt eben auf Menschenrechte gucken und auch transparent darüber berichten, was sie eigentlich machen und wo sie das machen und welche Maßnahmen sie eben umsetzen, die menschenrechtliche Sorgfaltspflichten betreffen. Was wir auch im Rahmen von Kampagnenarbeit sozusagen haben durchsetzen können, ist eine größere Lieferkettentransparenz, sprich Unternehmen, die ihre Zuliefererlisten veröffentlichen. Das ist gerade für zivilgesellschaftliche Organisationen, Menschenrechtsorganisationen unheimlich wichtig, um sozusagen Unternehmen überhaupt mit Zuliefererbetrieben in Verbindung bringen zu können. Ne? Also wenn ich Menschenrechtsverletzungen vor Ort habe, die ich feststelle, muss ich natürlich wissen, für welches Unternehmen hat eigentlich diese Fabrik produziert. Das ist relativ neu, dass das so viele Unternehmen mittlerweile machen. Und gerade diese größere Transparenz ja, macht überhaupt erst möglich, dass andere, also dass Menschenrechte durchgesetzt werden können, wenn man eben versucht, das eher über Druck zu machen, ne? Also Druck auszuüben auf einkaufende Unternehmen, jetzt als Kampagne zum Beispiel. Aber ja, also es gibt tatsächlich natürlich viele gute Pilotprojekte, die gerade kleinere Unternehmen, aber auch Unternehmen wie zum Beispiel Chibo umsetzen mit Zulieferern vor Ort. Aber so der große Wurf, dass wirklich strukturell systemische Verbesserungen angestrebt werden, die eben die gesamte Industrie betreffen, ich glaube, da kommt man nur wirklich über gesetzliche Regelungen hin.
Ja, na klar. Das auf jeden Fall. Ich dachte jetzt, okay, vielleicht gibt es ja auch schon ein Unternehmen oder du hast irgendwelche Beispiele mitbekommen, wo du sagst, ja, sowas könnte ein Unternehmen schon mal leicht auf kurzem Dienstwege umsetzen, aber würde dann dem Ganzen schon mal einen Schritt vorwärts bringen.
Ja, genau, also was wir als Femnet immer unterstützen, ist die Mitgliedschaft bei der Fairwear Foundation zum Beispiel. Das ist eine Multi-Stakeholder-Initiative, die sich eben für bessere Sozialstandards in der Branche einsetzt und da eben nicht nur schaut, also viele Unternehmen machen es so, dass die einzelnen Produkte oder Produktlinien versuchen, nachhaltig herzustellen, also dann zum Beispiel für die Baumwolle ein Fairtrade-Siegel haben oder für den Rest der Produktion ein Global Organic Textile Standard-Siegel. Und ansonsten das Unternehmen aber auf Fast Fashion setzt. Bei sowas sind wir natürlich etwas skeptisch, weil wir davon ausgehen, dass es dann bei der nachhaltigen Produktlinie um Greenwashing handelt. Also sozusagen das Unternehmen versucht, das in den Vordergrund zu stellen. Hier guckt mal, wie nachhaltig wir sind, aber beim Großteil der Produktion eigentlich das System Fast Fashion und Ausbeutung weiterhin unterstützt. Bei der Fairwear Foundation ist es so, dass das gesamte Unternehmen sozusagen angeguckt wird, dass eben es nicht nur um ein einzelnes Produkt geht, sondern um die Unternehmensphilosophie und darum, dass das Unternehmen insgesamt kleine Schritte macht in Richtung existenzsichernde Löhne, in Richtung Diskriminierungsfreiheit, Gewerkschaftsfreiheit, genau. Also das wäre zum Beispiel ein guter erster Schritt für ein Unternehmen, sich einer solchen Initiative anzuschließen.
Okay, guter Vorschlag. Werde ich auch in den Shownotes dann nachher nochmal verlinken. Wie kann man deiner Meinung nach denn Fast Fashion eigentlich vermeiden? Und was wären für dich oder was sind für dich die schlimmsten Folgen von Fast Fashion?
Also ja, die Folgen von Fast Fashion sind, da könnten wir jetzt wahrscheinlich den Rest das zu besprechen. Also neben dem, was ich sozusagen gerade alles schon über die Menschen erzählt habe, haben wir jetzt auch noch gar nicht über die Umwelt gesprochen. Ne? Also die Textilindustrie ist eine der größten Industrien, was CO2-Emissionen angeht. Also Kleidung und Klima ist ein Riesenthema. Natürlich auch, was Müll angeht, also die Massen an Klamotten, die gekauft werden und eben auch weggeworfen werden, da, also es ist einfach, das sind unglaubliche Mengen, ne? Und letzten Endes sind wir jetzt bei einer Industrie oder bei einem Modell von einer Bekleidungsindustrie angekommen, wo eigentlich niemand einen Vorteil davon hat, sondern es einfach ein riesiger Wegwerfhaufen ist, den eigentlich auch der für die Konsumentin keine Qualität mit sich bringt, für die ProduzentInnen keine existenzsichernden Löhne und keine menschenwürdigen Arbeitsbedingungen mit sich bringt und die Umwelt massiv belastet. Also die einzigen, die wirklich davon profitieren, sind die Konzerne, die den Profit einstreichen. Und das kann natürlich kein Modell sein, auf das wir Fashion sozusagen aufbauen können. Deswegen plädiere ich immer dafür, eben gezielt Fair Fashion zu unterstützen, wenn ich neue Klamotten kaufen möchte. Aber es gibt natürlich auch unzählige Modelle, gar nicht neu unbedingt zu kaufen, sondern zum Beispiel Kleidertausch mit Freundinnen zu organisieren oder auf dem Flohmarkt zu kaufen, im Secondhand-Laden zu kaufen. Es gibt mittlerweile Modelle, wo man Kleidung leihen kann. Das heißt, man hat wie so eine Bibliothek, nur eben mit Klamotten, und man kann Kleidungsstücke leihen, die eine Zeit lang tragen und dann wieder zurückgeben und neue mitnehmen. Also es gibt da mittlerweile sehr viele Modelle, auch unheimlich viele coole Upcycling-DesignerInnen und Möglichkeiten, Klamotten richtig aufzuwerten durch Anleitungen dazu, irgendwie auf Instagram oder auf YouTube. Also es gibt unheimlich viel. Letzten Endes, glaube ich, brauchen wir einfach ein Umdenken, ne? Dass es nicht glücklich macht, die ganze Zeit irgendwas Neues zu kaufen, was ich vielleicht nie wieder trage, sondern einfach wegschmeiße. Und das gilt natürlich für die Textilindustrie, genauso wie für auch andere Konsumprodukte. Aber die Textilindustrie ist dann natürlich nochmal irgendwie ja eines der ganz großen Schmuddelkinder der Globalisierung, weil es eben so massive Auswirkungen auf Menschen und Umwelt hat.
Ja, das Besitzen ist wirklich irgendwie so ein Knackpunkt, glaube ich, ne, den man, wovon man sich lösen muss. Was du halt jetzt auch schon irgendwie angesprochen hast, zum Beispiel, dass man tauscht oder Secondhand oder genau mietet und nicht immer alles kaufen und besitzen muss einfach. Ich glaube, das könnte auch schon ein guter Ansatz einfach sein. Und jetzt so Richtung auch, okay, Fair Fashion, wie kann der Endverbraucher Fair Fashion richtig erkennen? Der grüne Knopf zum Beispiel, oder wir hatten auch schon GOTS oder GRS. Was ist so deine Meinung zu diesen unterschiedlichen Siegeln? Helfen die dem Endverbraucher wirklich zu erkennen, okay, das ist eine Fair Fashion Marke, der ich sozusagen vertrauen kann? Oder meinst du, er verläuft sich da eher in diesem ganzen Siegel- und Zertifizierungswald, den wir mittlerweile auch haben?
Ja, es ist natürlich sehr schwierig durchzublicken tatsächlich für Verbraucherinnen und Verbraucher, was diese Siegel eigentlich für eine Aussagekraft haben. Wir versuchen da als Femnet auch immer so Handreichungen rauszugeben, wo man ganz guten Überblick hat, was bedeutet eigentlich welches Siegel, was steckt da genau drin. Wir haben zum Beispiel immer wieder das Missverständnis, dass Leute denken, wenn ein Fairtrade-Siegel auf einem T-Shirt drauf ist, dann ist das ganze T-Shirt fair. Aber momentan ist es eben so, dass das Fairtrade-Siegel das nur für Baumwolle gibt und dass das den Bereich der Konfektionierung gar nicht mit abdeckt. Solche Sachen, aber wie soll man da auch durchblicken? Ne? Es gibt unheimlich viel, sowohl im Textilbereich als auch in allen möglichen anderen Bereichen. Und der grüne Knopf war eben ein Versuch der Bundesregierung, da so ein bisschen Einheitlichkeit reinzubringen. Wir sind aber gerade, weil es eben ein Siegel der Bundesregierung ist, nicht sonderlich glücklich damit, weil es eben suggeriert, dadurch, dass es die Bundesregierung vergibt, dass ich mich eben hundertprozentig darauf verlassen kann, dass das, was ich da kaufe, eben fair ist. Und da gibt es durchaus Abstriche. Also der grüne Knopf ist vielleicht das Beste, was man als Legal momentan so findet. Aber dafür, dass es eben ein staatliches Siegel ist, ist es immer noch, ja, hat es noch nicht den Standard, von dem wir denken, dass es den haben müsste. Deswegen ist aus meiner Sicht sozusagen der beste Weg eigentlich, da zu kaufen, wo ich mich mit Menschen über die Klamotten unterhalten kann. Sprich, in kleinen Läden zu kaufen, wo die BesitzerInnen des Ladens wissen, was die da eigentlich überhaupt für Klamotten auf der Stange hängen haben. Ne? Also gerade so kleinere Fair Fashion Läden, die machen sich da ja selber auch unheimlich viele Gedanken drüber, welche Labels kaufen die ein, wo kommen die Sachen her und so weiter. Und da kann man einfach nachfragen, ne? Wo ist das gemacht worden, unter welchen Bedingungen ist das hergestellt worden. Also das ist meiner Meinung nach immer noch einer der besten Wege, um etwas über die Näherinnen und Näher zu erfahren, die eben hinter den Klamotten stecken.
Ja klar, und weil die manchmal, die sind ja auch noch so klein, die können aus finanziellen Gründen sich gar keine Zertifizierung leisten, obwohl sie wahrscheinlich zu 200% eine Zertifizierung erfüllen würden. Ne? Das ist dann ja auch immer noch so ein bisschen die Krux an der Sache, finde ich, ein bisschen ungerecht den Unternehmen dann gegenüber. Hättest du denn noch irgendwelche anderen Ideen, wie man das Thema Fair Fashion oder allgemein Fair Fashion mehr in den Vordergrund bringen könnte, mehr vorantreiben könnte? Gibt es irgendwelche oder sollte es irgendwelche anderen Unterstützungen, wirtschaftliche Forderungen oder sowas geben? Da schon mal drüber nachgedacht?
Ja, was wir auf jeden Fall unterstützen, ist die Forderung auch von Fairtrade Deutschland zum Beispiel, dass es eben Subventionen geben sollte für Menschenrechte. Ne? Gerade solange es noch keine gesetzlichen Regelungen gibt, die eben Menschenrechte in globalen Lieferketten vorschreiben, könnte es zum Beispiel wirtschaftliche Anreize geben oder wirtschaftliche Vergünstigungen für Unternehmen, die explizit versuchen, nachhaltig zu wirtschaften. Das wäre natürlich ein super Anreiz. Dann ist auch die Regierung, hat letztlich die Möglichkeit, nachhaltige Produkte dadurch zu fördern, dass sie nachhaltig einkaufen. Das ist ein anderer Bereich, den wir auch als Fairnet versuchen, verstärkt einzufordern. Und wir machen da auch aktiv, gehen wir in die Beratung mit Kommunen zum Beispiel, weil eben auch die Bundesregierung ein unheimlich großer Einkäufer ist. Ne? Also wenn eine Kommune zum Beispiel Bettwäsche bestellt oder auch Arbeitskleidung für, sagen wir mal, die Feuerwehr oder so, dann kaufen die natürlich Unmengen an Textilien, aber auch andere Produkte, wie jetzt zum Beispiel Kaffee oder so. Und hat da natürlich auch eine große Marktmacht. Also da versuchen wir eben anzusetzen, zu sagen, öffentliche Beschaffung muss sich an den höchsten Sozialstandards orientieren, die eben auf dem Markt erhältlich sind und nicht nur am Preis.
Auf jeden Fall. Subvention, ja, wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, ne? So einen Anreiz noch zu schaffen, sich wirklich damit zu beschäftigen oder halt die Labels und Brands sozusagen so ein bisschen zu belohnen dafür, dass sie es schon machen und weil es halt auch dann schon schwieriger ist, einfach für die in dem Fair Fashion-Bereich sich dann so weiterzuentwickeln. Ne? Finde ich echt ganz gut, stimmt. Sina, eigentlich wären wir jetzt tatsächlich schon bei meiner letzten Frage, beziehungsweise es sind eigentlich zwei Fragen. Ich würde von dir persönlich gerne nochmal wissen, was für dich denn allgemein Fair Fashion oder nachhaltige Mode bedeutet und was für dich ein guter Grund ist, Fair Fashion zu unterstützen.
Naja, ich kann nur sagen, meine Arbeit bei Fairnet hat mich in Kontakt gebracht mit Näherinnen und Aktivistinnen und Gewerkschafterinnen vor Ort, also in Bangladesch und Indien eben vor allem. Und mich hat das total umgehauen, mit was für einem Mut die Frauen sich für ihre eigenen Rechte einsetzen. Ne? Also zum Teil eben unter lebensbedrohlichen Umständen. Also man kann es nicht anders sagen. Wenn man sich in Bangladesch gewerkschaftlich organisiert, dann kann es passieren, dass man auf einmal verschwindet. Ne? Solche Sachen. Also es ist unglaublich. Und eben Näherinnen, die in einem Zimmer wohnen mit 5 Personen, von Zimmer von 10 Quadratmetern, ohne Fenster, ohne Toilette, die 12-Stunden-Schichten kloppen und kleine Kinder haben und dann eben trotzdem sich gewerkschaftlich organisieren, sich mit anderen zusammenschließen, um sich einzusetzen für ihre Rechte. Das hat mich so inspiriert, einfach mit diesen Frauen zusammenzuarbeiten, dass ich irgendwann dachte, also diese Luxusprobleme, die wir hier zum Teil haben, dass ich eben auch dann stöhne, oh, ich muss jetzt irgendwie durch diesen Siegelwald mich hier durchschlagen und so, ist total anstrengend. Ja, es ist anstrengend, aber wir haben eben auch die Möglichkeit, mit jeder Kaufentscheidung unsere Welt zu gestalten. Man kann es, also wir haben eine unheimliche Macht als Konsumentinnen und Konsumenten, sowohl was eben die Kaufentscheidung angeht, die wir treffen, aber auch was politisches Engagement angeht, weil wir sind ja nicht nur Konsumentinnen, wir sind auch Bürgerinnen und Bürger und wir sind Menschen auf dieser Welt und wir haben das Recht und eben auch die Möglichkeit, uns für das einzusetzen, was uns wichtig ist. Und wenn uns eben Gerechtigkeit und eine nachhaltige Zukunft für uns und unsere Kinder wichtig ist, dann müssen wir damit eben auch einen kleinen anfangen. Und dazu gehört es dann auch Fair Fashion zu kaufen und bei jeder Kaufentscheidung eben einmal, also da wirklich eine Entscheidung zu fällen, ne? Kaufentscheidung, nicht einfach kaufen und nicht drüber nachdenken, sondern sich das bewusst machen, dass das eine Entscheidung ist und dass ich mit dieser Entscheidung eben auch Zukunft gestalte.
Das finde ich ist ein ganz, ganz toller Schlusssatz, Sina. Also stimme ich dir absolut zu. Ich finde auch, man darf auch nicht darüber nachdenken, so nach dem Motto, naja gut, wenn ich jetzt hier was mache, was nützt das denn schon? Man muss halt immer denken, ja, wenn das jetzt aber schon wieder 20 weitere Leute machen, dann hat man schon wieder mehr bewegt. Ne? Also ich glaube, das ist so manchmal die das Denken der einzelnen Leute, dass man befürchtet oder meint, ach, als einzelne Person kann ich nichts bewirken. Aber ich glaube, das ist genau das Gegenteil einfach. Ne?
Und wenn man sich eben alleine fühlt in ja in dem Nachdenken darüber, ne, gerade jetzt in Zeiten von Corona sitzen ja auch viele von uns alleine zu Hause und man fühlt sich irgendwie vielleicht isoliert. Also es gibt ja auch Communities, Leute, mit denen man sich zusammenschließen kann, die denen das Gleiche wichtig ist. Ne? Also die Kampagne für saubere Kleidung oder eben auch Fennet. Also wir freuen uns jederzeit über Unterstützerinnen und Unterstützer, sowohl einfach ja Inhalte zu teilen über die sozialen Medien, Mitglied zu werden, sich an Kampagnen zu beteiligen. Also es gibt unheimlich viele Gestaltungsmöglichkeiten und man ist nicht allein.
Okay, alles klar. Werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer ja wirklich Lust, sich ein bisschen mehr zu engagieren. Und dann kann er sich ja bei dir gerne melden. Ne?
Genau, jederzeit. Ja,
das ist toll, Sina. Dann bedanke ich mich erstmal für deine Zeit, für das super informative Interview. Ganz viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben alle wieder richtig viel dazu gelernt. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht nochmal irgendwann zu einer Folge treffen würden.
Ja, gerne. Danke dir auch, Sabine.
Alles klar. Bis dann, Sina.
Jo. Tschüss. Tschüss.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Wir haben heute einiges darüber erfahren, wie die Situation in den globalen Produktionsländern aussieht und mit welchen Herausforderungen die ArbeiterInnen zu kämpfen haben. Nicht nur Unternehmen müssen Verantwortung übernehmen, auch du hast die Möglichkeit, mit deiner Kaufentscheidung Einfluss auszuüben, um Fair Fashion zu unterstützen. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören, die du natürlich auf gar keinen Fall verpassen solltest.